Lick and Rush Episode 13. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky, auf LinkedIn und wo ihr mich sonst noch immer finden könnt.
Mein Name ist Joachim Hebel, selbe Plattformen, auf denen Uli auch verfügbar ist. Und jetzt steht bei mir da tatsächlich, da wir das erste Mal, jetzt glaube ich, wer kriegt das richtig mit, bei mir steht Host, deswegen ich darf mich jetzt als Host bezeichnen, dieses Podcasts.
Ihr werdet vielleicht auf den diversen sozialen Netzwerken, folgt uns bitte @clickandrush, vielleicht den einen oder anderen Schnipsel in Zukunft erkennen, denn wir probieren jetzt, hoffentlich klappt das auch immer, das hängt manchmal davon ab, wo wir dann jeweils sind bei der Aufnahme des Podcasts. Wir versuchen, alles per Video mitzuzeichnen, damit man dann das machen kann aus unserem Podcast, was wir so sehr lieben, nämlich alles total verknappen, in 20 Sekunden total unzulässig darstellen. Nein, im Ernst, unsere Partner von Friends and Foxes, die machen das gut, besser hoffentlich als das, was wir nicht so sehr mögen. Das heißt, das hier wird mitgezeichnet. Wir sehen uns wieder in der Aufnahme. Wir sind ja eine Zeit lang immer beieinander gesessen. Und jetzt tun wir das dann auch virtuell sichtbar wieder. Bevor wir aber reingehen, und das ist eine ganze Menge zu tun in dieser Woche, sei der Partner für diese Woche vorgestellt. Holy ist zurück bei uns und Holy hat die Black Week ausgerufen. Die läuft schon und läuft noch bis zum 2.12. Da könnt ihr euch alles Mögliche suchen. Es gibt nochmal extra Deals, jeweils auch an den Tagen. Also als Beispiel am 1. Dezember 15 Euro Rabatt auf den Thermoshaker. Das ist dann das, worauf ich abzielen werde. Und vor allen Dingen gibt es zu den diversen Rabatten, also da müsst ihr euch mal anschauen, den für mich wahrscheinlich besten. Es gibt ja bei Holy dieses Mix und Match, wo man sich mehrere Dinge zusammensuchen kann. Also die Geschmacksrichtungen, die man halt gerne hat, auch innerhalb der verschiedenen Disziplinen. Und da gibt es dann nochmal zusätzliche Rabatte, die es so nicht gibt. Nämlich zum Beispiel, wenn ihr 2 Dosen kauft, 15%, 20% sogar bei 3 oder sogar 30% bei 4 Dosen. Und das kann man schon zusammenfinden, was so die Geschmäcker betrifft. Das heißt, unser Partner Holy bis zum 2.12., da solltet ihr schnell sein. Also mit dieser extra, extra, extra Aktion bitte nutzt den Code CLICK, denn dann bekommt ihr entsprechend die Rabattierungen und dann wissen die, dass ihr von uns kommt. Ist wohl sehr gut angekommen, Holy. Auch die Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben, sind sehr positiv. Ich nutze es weiterhin. Hab leider vergessen, mir jetzt meinen Drink hier herzustellen, aber ich habe eh den ganzen Tag noch nichts getrunken, von daher ist es nur folgerichtig.
Bei mir steht da, und ich habe sogar, ich habe gerade gesehen, ich habe nur noch ein Päckchen übrig. Wir haben so ein Probierpaket bekommen. Ich kann gut Deutsch. Das ist schon aus. Ich habe nur noch eins da und das war jetzt das vorletzte. Ich habe aber schon nachbestellt, bei meinem besten Kumpel liegt das. Das muss ich noch abholen. Kirsche, glaube ich. Was? Kirsche, Vanille? Oder was gibt's? Irgendwas mit Kirsche auf jeden Fall.
Ich habe Lime Matcha Eistee und wenn ihr euch dieses Starterpaket sichern wollt, auch das kostet dann, wenn man es runterrechnet, pro Portion nur 80 Cent. Also das ist, glaube ich, mehr als in Ordnung für zum Beispiel einen Eistee oder was ich jetzt dann später gleich machen werde, ist den Hydration Drink, weil ich eben nichts zu mir genommen habe und das gilt im Übrigen für die letzten 2 Tage. Es ist alles ein bisschen anders im Moment.
Denn Uli ist natürlich ein kleines Mädchen, das sich enge Sportklamotten anzieht und dann einen Matcha-Drink gönnt und dann irgendwo seinen Korpus irgendwo anstrengt, um fitter zu werden, denn er muss ja hip sein und so weiter und so fort. Ist ja alles klar.
Das der Remix ist es, was das hätte ich, und das ist überhaupt die Quintessenz von meinem Holy-Konsum. Die Kompositionen, von denen ich am wenigsten gedacht hätte, dass sie mir schmecken, sind die besten.
Ja, das ist wirklich so. Aber Uli, wir fangen an, wir steigen ein mit einer Sache, die natürlich mich interessiert. Du warst in Manchester unterwegs, bei City Champions League und B bei Manchester United am Montagabend beim Monday Night Game und du warst, glaube ich, sogar der feine Herr in der Directors Lounge, wo normalerweise David Beckham ist und so weiter und so fort. Das heißt, wann dürfen wir bekannt geben, dass wir den Verein übernehmen von den Glaciers?
Ja, das würden wahrscheinlich ein paar Fans gar nicht mal so schlecht finden, weil schlechter kann es auch nicht werden. Nee, war so tatsächlich. Ist es bei United so, es gibt entweder Kaufkarten oder Director's Lounge oder Director's Box, glaube ich, nennt sich es offiziell. Was anderes gibt's nicht und weil das nicht mehr ganz so leicht ist, eine Arbeitserlaubnis jeweils zu bekommen nach dem Brexit für uns Freelancer vor allen Dingen aus Deutschland, ist es dann am Ende eine solche Lösung geworden. Was natürlich ganz cool war, bin mit Nils Petersen da gewesen, der, glaube ich, das erste Mal sogar im Old Trafford war. Und zwei Reihen über uns saß Thomas Tuchel. Mit dem zusammen sind wir dann rein ins Stadion sozusagen. Der hat nur so einmal kurz zugezwinkert. Also ich hatte so das Gefühl, er hat jetzt nicht unbedingt noch eine Ahnung, wer wir waren, aber irgendwie auch schon mal gesehen, mäßig so. Und haben dann quasi eigentlich seine gesamte, also das gesamte Spiel über mitbekommen, wie er das Spiel gesehen hat sozusagen. Und ansonsten habe ich nur Cola getrunken mit Wes Brown, was auch strange ist, weil der auf einmal bei mir am Tisch saß. Im Übrigen ist da in dieser, also ist so eine Director's Bar, ist im Endeffekt sowas wie ja ein Raum, wo man sich halt kurz mal was zu trinken holen kann. Da gibt's so ein kleines Buffet. Und von dem Buffet sagt man ja im Übrigen auch, also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Gäste sozusagen von United werden nicht mehr ganz so gut versorgt, wie das noch vor Jahren war. Da hat Ineos wohl diverse Einsparungen vorgesehen und mir wurde von einem Korrespondenten, ich war mit Karl Enker vormittag lang unterwegs in Manchester, The Athletic, der hat mir noch gesagt, bei City ist das alles viel besser. Witzigerweise war es am Ende so, dass bei City gar nichts gab und bei United gab es sogar was und dann haben wir halt da kurz gegessen, uns jeweils kurz aufgewärmt und sind dann raus und haben dann das Spiel auf den Sesseln da von der Haupttribüne aus gesehen mit Sitzheizung, was sensationell ist im Dezember, fast Dezember in Manchester und genau, haben dann logischerweise noch links und rechts ein paar Hintergrundgespräche geführt. War aber jetzt in dem Fall, dadurch, dass ich eben nicht für die Presse zugelassen war, eher weniger mit Kollegen oder auch mit Vereinsvertretern, in dem Fall dann nur mit einem, dem ich dann später noch absprechen können, da gewesen und habe mir halt dann vor allen Dingen das Spiel angeschaut mit Nils zusammen, was natürlich auch nochmal interessant ist, mit einem Fußballprofi so ein Spiel dann nochmal zu sehen, dass er dann auch nochmal ein paar Sachen zu bieten hatte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir, glaube ich, können jetzt festhalten, Uli ist endgültig angekommen bei die da oben. Ich bin zu Hause gesessen, auf der Couch mit meinem vollgesifften Schlafanzug und Uli ist bei die da oben.
Ja, so ist es. Also Geile war ja das, also wir haben zum Beispiel, das ist ja eine Szene, die ich kann mich nicht erinnern, jemals sowas gesehen zu haben, dass Gunnar Gay klatscht Michael Keane eine und zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war so eine Traube vor uns, sodass wir das gar nicht richtig gesehen haben. Aber wenn man da so sitzt, ist unten so ein kleiner Raum für Beinfreiheit sozusagen und da sind Monitore angebracht, sodass man dann das Signal von Sky Sports hat sichten können. Und irgendwann sagt Nils zu mir, der hat dem eine geklatscht. Und wir haben nur gesehen, dass Tumult ist und der konnte sich halt gar nicht mehr beruhigen und in dem Moment habe ich dann so versucht zu schauen, wie reagieren denn die beiden Bänke? Das ist ja das, was man dann typischerweise nicht so unbedingt sieht im Fernsehen. Und die waren auch, die mussten auch erstmal jeweils auf die Bildschirme schauen, damit sie überhaupt verstanden haben, was passiert ist. David Moyes sollte ja später dann sagen, dass er das mag, wenn man sich streitet, aber das sah kein Stück so aus. Ich glaube, der war echt bodenlos sauer über das, was da passiert ist. Was aber, wie wir wissen, ja am Ende gar keinen Unterschied gemacht hat, weil es United in knapp 77 Minuten Überzahl nicht geschafft hat, dass es überhaupt auch nur im Ansatz so aussah, als hätten sie eine Überzahl. Also schon auch erstaunliche Wendung der Dinge. Ansonsten war es ein richtiges Monday-Night-Game, muss man sagen.
Also ich habe natürlich gelogen. Ich war mit einem Kollegen, der schon Interviews mit uns gemacht hat, mit uns beiden und Porträts mit uns geschrieben hat. Max Ott an dieser Stelle, liebe Grüße. Mit dem war ich essen und wir haben das und der hat mir das gezeigt. Der hat dann so gesagt: Hey, hast du gerade mitbekommen? Der hat Gay hat Keane eine geschwirrt. Ich dachte mir so: Keane, hä, spielt gar nicht mehr. Ich habe gar nicht kapiert. Ich habe logischerweise immer auf der anderen Seite überlegt, welcher Keane. Und dann haben wir aber ziemlich schnell gleich wieder das Thema gewechselt, weil ich glaube, der Kellner kam oder so und haben da eigentlich nicht großartig drüber nachgedacht. Und dann habe ich das gelesen, der schmiert seinem eigenen Spieler eine und dann dachte ich mir, er ist ein Mitspieler eine und dann war ich so, ach so, jetzt kapiere ich die ganze Geschichte. Also es war eine sehr wilde Story, ja, aber so ist es nun mal.
Ja, es ist irgendwie, also das ist ja schon nochmal so, dass man dann ganz häufig im Stadion jetzt gar nicht so sehr am Ball ist, sondern ich probiere dann auch oftmals ein paar andere Dinge zu sehen und zu merken und es war ja generell so, dass United bis jetzt zu diesem Ergebnis eigentlich auf einem ordentlichen Weg war, jetzt nicht mehr Wahnsinn. Also wir haben einen Manager des Monats und einen Spieler des Monats von Manchester United gehabt im Oktober mit Amorim und mit Mbeumo. By the way, wenn der United verlassen wird im Januar Richtung AFCON, viel Spaß, weil it's all about him. Das ist echt krass. Also das merkt man auch Tatsache. Er und Bruno sind die Spieler, die echt immer angeschaut werden, auch von den Mannschaftskollegen. Das ist wirklich deutlich, deutlich zu sehen, dass wenn zum Beispiel auch ein Fehler passiert, dass dann so ein Juro, der schaut sofort zu Bruno. Und wenn Bruno, der war für mich an dem Spiel, was die Körpersprache betraf, recht positiv unterwegs, war dann auch wie immer derjenige, der das Spiel dann versucht hat zu packen am ehesten. Aber vielleicht muss man das auch nochmal ganz kurz erklären. Ich finde, dass grundsätzlich also Bruno auf der Position etwas tiefer hat Vor- und Nachteile, hat den Vorteil, dass Casemiro ein bisschen weiter hochschieben kann, etwas abgesichert ist, hat aber den Nachteil, dass Bruno vorne nicht mehr drin ist als Initiator, sodass sie immer noch relativ ausrechenbar sind am Ball, wie ich finde. Aber, und das möchte ich schon nochmal herausarbeiten, und das hat man trotzdem auch gesehen in dem Spiel, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, also wieder ein Rückschritt auch, ich hatte zwischenzeitlich die Verteidigung als etwas aggressiver dastehen, das war aus meiner Sicht mit ein Grund, warum es ganz gut funktioniert hat eine Zeit lang, das war wieder weg, kein Druck auf den Ball, das war dann auch letztlich der Grund fürs Gegentor, das ist irre, wie die sich das da anschauen, aber sie spielen ein bisschen schneller, bisschen direkter, haben natürlich auch etwas genauere Diagonalbälle. Gegen Everton ist jetzt Lemons wieder zugemacht worden. Das war sehr schön zu sehen, dass Moyes dem sofort immer einen draufgeschickt hat, sodass der gar nicht lang über die Abwehr hinweg spielen konnte zum Beispiel. Das ist nämlich eigentlich in Wahrheit ein Cheatcode, wenn Šeško gesund ist. Glaube ich, könnte das auch der Spielzug gewesen sein. Etwas stärker bei Standards, deutliche Steigerungen gehabt. Die Neuzugänge sind sicherlich ein Grund dafür. Die performen nämlich alles in allem relativ okay. Jetzt war Cunha ja auch nicht dabei. Amad, der ja dann auch zum Schluss wieder auf die Schienenposition gewechselt ist, das ist natürlich theoretisch eine Hypothek bei Ballverlust. Im defensiven Moment ist aber am Ball sowas wie ein Extraspieler, sorgt auch dafür, dass die Dinge nicht so ganz so steril sind, wie sie mal waren. Und sie sind nicht mehr ganz so mit unsinnigem Ballbesitz im eigenen Drittel unterwegs. Da haben sie ja wahnsinnig viel unter Amorim so Pseudokontrolle gehabt. Auch das ist ein bisschen besser. Und wahrscheinlich, so blöd das jetzt klingt, hat United gar nicht zwingend in die Karten gespielt, dass Everton so lange zu zehnt ist, weil die dann natürlich ausschließlich aufs Kompaktsein unterwegs gewesen sind. Ich möchte aber nur nochmal sagen, auch wenn das jetzt eine Niederlage war, die natürlich mit 77 Minuten 10 gegen 11 zu Hause gegen Everton, erster Sieg von David Moyes jemals im Old Trafford, wenn er nicht für United gearbeitet hat, aber da waren es ja auch nicht so viele, Da ist ein leichter Fortschritt zu erkennen. Ist ein leichter, habe ich dann auch mit dem Vereinsvertreter so besprochen, leichter, aber ich sehe einen. Sie haben einen Workaround gefunden, um Casemiro eher ins defensive Moment zu schicken, eben durch diese ganze Bruno-Thematik. Ich bin nicht so negativ. Das ist komisch, das so zu sagen nach einer 1-0-Niederlage, aber komischerweise waren die für United arbeiten an dem Abend schlechter gelaunt, als ich es war nach den 90 Minuten. Ganz komisch. Also nicht, klar, Niederlage, aber auch so, was die Leistung betrifft.
Vielleicht, weil du keine Ahnung Fußball hast, vielleicht deswegen.
Ja, das ist möglich, ja.
Kann auch sein, dass es daran lag. Und da musst du dann mitnehmen, natürlich bei City, wenn wir schon dann schließen wir Manchester ab. Da warst du ja auch unterwegs. Ist es da dann schöner?
Ich ganz persönlich finde das Old Trafford ja ganz cool. Ich sehe aber auch all die Schwächen, die es logischerweise hat. Also das ist schon, wie soll man sagen, renovierungsbedürftig. Das infrastrukturell sind ein paar Dinge, die jetzt nicht funktionieren, aber das hat halt was ganz Originales. Und City ist logischerweise eine ganz andere Arena. Und wer es sehen möchte, ich habe so ein paar Bilder, auch bewegte Bilder, aus zum Beispiel im Presseraum von City, aus der Director's Box bei mir auf dem Instagram. Vielleicht teilen wir es auch nochmal bei Click and Rush dann. Kann man sich so einfach so ganz grob einen Überblick verschaffen. Bei City ist halt also das war ganz strange, weil wir sind ja logischerweise akkreditiert und da gibt's halt einen Presseraum, der ist am anderen Ende des Stadions, ganz unten im Keller. Und dann sind wir reingekommen und dann hat uns ein sehr netter Herr schon gesagt, trinken dürft ihr aber nicht essen. Aber vor uns ist halt ein Buffet aufgebaut mit, also noch nicht mal jetzt irgendwie tollen Sachen, sondern Pommes, ja. Aber wir dürfen halt nicht ein Pommes essen, haben sie uns schon rausgeschickt. Ja, also bei City ist es natürlich am Ende so gewesen, jetzt auch mit Richtung Champions League. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich machen soll. Jetzt sind es ja am Ende 2 Niederlagen in Folge. Und das gegen Newcastle vom Wochenende muss man wahrscheinlich irgendwie ganz gesondert aussparen, weil das hätte in die eine oder andere Richtung gehen können. Und dann spielen sie mit der zweiten Mannschaft gegen Leverkusen und verlieren halt. Sorgt aber dafür, dass Arsenal wahrscheinlich meistermäßig unterwegs sein kann. Und bei City hat man dann schon auch im Umfeld rund um uns rum gemerkt, dass die Fans auch noch nicht so richtig wissen, was damit anzustellen ist. Also wie diese Saison jetzt hier läuft. Weil mal ist es so, mal ist es so. Also es gibt ganz vehemente Fortschritte und dann gibt es aber auch wieder Dinge, von denen man das Gefühl hat, okay, nein. Also kurzum, wenn die, also das ist die, wir müssen ja immer versuchen, das dann irgendwie auf den Punkt zu bringen. Die einfache Faustregel aus meiner Sicht bei City ist, am Ball, ja, alles gut, Positionsspiel, also mit der ersten Mannschaft, ordentlich, bisschen viel isolieren für Haaland, wenn das aber funktioniert, dann gewinnen sie das Spiel. Sobald die aber den Ball verlieren, umschalten nach hinten, haben sie große Probleme. Wahrscheinlich ist das die zulässigste Faustregel. Ich mag das nicht, diesen ganzen Käse, der so verzapft wird, die spielen jetzt pragmatischer und so, das finde ich nicht. Sondern das ist einfach die Art und Weise, wie Guardiola jetzt mit diesen Spielern, die er da hat, einfach versuchen hat müssen, etwas zu finden, aus meiner Sicht. Und das ist aber so, wie wir es vor der Saison gesagt haben, nach den Top 2, und da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, die Top 2 sind ja eigentlich eine Top 1 im Moment.
Ja, und trotzdem muss ich sagen, habe ich City als den Verfolger Nummer 1. Und ich glaube, das werden sie auch bleiben. Und ich glaube, das werden sie auch noch werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich glaube, ja, das glaube ich auch. Das muss man vermutlich so inzwischen jetzt einschätzen. Wir werden ja logischerweise, müssen wir noch über Liverpool sprechen. Das Problem, was ich, also grundsätzlich, wäre das jetzt hier passiert, also mit der zweiten Mannschaft Leverkusen geschenkt, aber wäre das jetzt hier alles passiert, vor 2 Jahren hätten wir gesagt, naja, mein Gott, im November punktet ja City nicht. Aber im Moment ist Arsenal das City, weil die punkten die ganze Zeit, egal wie, also egal wie die Spiele aussehen, sie punkten die ganze Zeit. Und City hat manchmal diese Arsenal-Momente von früher drin, dass man sagt, ach nö, muss man doch nicht verlieren, aber jetzt passiert's halt doch. Das ist so in Anführungszeichen das Problem, was ich mit denen habe. Aber alles auf einem ordentlichen Niveau. Zwischenzeitlich, nämlich vor dem Newcastle-Spiel, dachte ich auch, jo, das sieht wieder genauso gut aus. Wir haben es ja bei Liverpool logischerweise besprochen. Guardiola scheint auch jetzt Truppe gefunden zu haben, die in der Premier League spielt. Das darf man ja auch nicht vergessen, Samstagabend, Dienstagabend, 72 Stunden zwischen den Spielen, mit dem, was jetzt dann noch ansteht in der Premier League bis einschließlich Mitte Januar und Champions League und bla, mag ich das sogar nachvollziehen, dass er einfach mal jetzt nicht mit der gleichen Elf spielt, aber er scheint ja im Grunde die Elf identifiziert zu haben, die es jetzt für ihn machen, und die machen es meistens auch ganz ordentlich, würde ich sagen. Es ist aber schon so, dass ich habe das schon mal an einer Stelle gesagt, ich habe das dumpfe Gefühl, dass außer von Haaland zu wenig Output da ist. Das muss sich verbessern bei Savinho, bei Phil Foden auch, der fällt ja jetzt immer ganz leicht. Also es ist so eine enge Dreierreihe hinter Haaland, und Foden steht nicht mehr komplett auf der Linie rum, in den Pockets sozusagen, sondern fällt öfter mal und macht damit natürlich auch Räume auf. Das ist besser, aber seine Outputquoten sind krass gesunken. Die sind nicht mehr gut. Von Savinho ist wenig Produkt da, und Doku hat halt das eine Problem, finde ich, wann immer er eine absolute Top-Top-Leistung zeigt, ist das nächste Spiel meistens ein schwächeres, manchmal sogar ein ganz schwaches. Und im Vergleich zu der Robustheit, die sie oft dann bei Ballverlust zum Beispiel von diesen Offensiven hinter Haaland haben, haben sie auch ein Minus dastehen im Vergleich. Das müssen sie irgendwie jetzt umbauen. Dafür ist Line das da. Das haben wir auch schon mal besprochen. Zu Beginn der Saison dachte ich, Mensch, das ist es. die Art und Weise, wie sie pressen, jetzt im Moment sind wieder so Phasen dabei, wo sie einfach ein bisschen Dusel auch haben oder ein Gegner, der es nicht so richtig ausnutzt. Aber ich bin schon bei dir, zweite Kraft in England, da bin ich eigentlich auch ziemlich sicher.
Ja, jetzt habe ich jetzt noch Doku ist ja, mir gefällt der sehr, sehr gut. Wem gefällt der nicht, das ist klar. Nur du musst halt einfach jetzt auch mal Zahlen bringen, also außer Vorlagen, sondern es sind einfach, wie du sagst, es sind immer so zwei, drei Ausreißer dabei, da denkst du dir, okay, jetzt liefert er, aber das muss, man hat immer das Gefühl, der Gegner hat sich dann drauf eingestellt im nächsten Spiel, dann ist er wieder ein Spiel raus, dann hat er dann überlegt, dass sich wieder was Neues und dann funktioniert es wieder nicht, so überspitzt formuliert.
Ja, er ist halt am Ende vergleichsweise, also ob man es dann, das ist ja immer das, darauf möchtest du ja hinaus als Fußballmannschaft. Auch wenn du erwartbar bist, bist du nicht zu verhindern. Aber er ist sowohl erwartbar, das ist eh klar, aber dann auch in manchen Konstellationen einfach leicht zu verhindern. Also Leverkusen hat sich sehr leicht getan mit ihm, zum Beispiel nach Einwechslung. Aber mein Gott, also das war ja auch klar bei City irgendwo, das ist ja schon dann ein halbwegs großer Umbau, den die jetzt gemacht haben und das ist dann schon auch erkennbar und bemerkbar und auch völlig logisch in dem Stadium, dass es halt noch ein bisschen braucht. Also Reinders, der ja zunächst aussah, als wäre der nächste Superstar, der hat gerade echt eine schwierige Phase, so ist es einfach. Dafür hat Guardiola zum Beispiel, finde ich, zwei umgebaute Mittelfeldspieler, das so mache ich das immer bei FIFA, zu Außenverteidigern gemacht, von denen man schon sagen kann, ja, ich glaube, das sind auch Lösungen. Also O'Reilly auf links, nun ist der von einem durchschnittlichen, fehleranfälligen Mittelfeldspieler zum Top-Rechtsverteidiger wird und sowas wie ein Cheatcode quasi ist beim gegnerischen Umschalten, das finde ich schon erstaunlich. O'Reilly, der macht den Fehler gegen Newcastle, hat aber ansonsten gut gewirkt, auch nach Hereinnahme im Übrigen gegen Leverkusen gut gewirkt. Ich bin drin. Und ich habe mir übrigens, und dann schließen wir wirklich auch, also es taugt jetzt nicht zu einem kompletten Reisebericht. Leider gibt es ja mein Lieblingsrestaurant nicht mehr. Das Rosso in Manchester hat zugemacht, das Rio Ferdinand gehört hat. Das war weltweit echt mein Lieblingsrestaurant, das gibt es aber nicht mehr. Dafür hat mir Karl Enka ein paar Dinge gezeigt. Unter anderem hat jetzt also falls ihr jemals da sein solltet, das Winesome ist ein Michelin-Restaurant in Manchester, das aber trotzdem manages your purse, sagen die Engländer, das ist okay. Also zwei Köche, unter anderem der vom Winesome, haben jetzt zusammen einen Pie-Laden aufgemacht und am Matchday, so hat mir das Karl gesagt, muss man Pies essen. Das habe ich dann auch weitergegeben und dann haben wir eine Pie gegessen für, ich glaube, 14 Pfund oder so mit Trinken, also gar nichts und war tipptopp. Und wir haben uns alles Mögliche angeschaut. Einmal durch Manchester gelaufen, Library Park, dann auch nochmal, hat mir nochmal exakt erklärt, wo welcher Premier League-Spieler wohnt. Da gibt es ja drei so gläserne Türme, wo halt die halbe Premier League drin wohnt, die halt im Umkreis sind, also ganz, ganz Burnley wohl. Lebt in einem Tower. Manchester City hat persönlich einen, wo Guardiola eine Zeit lang gelebt hat und Haaland, aber logischerweise kommt man da nicht rein. Da sind Concierges, die es halt nicht möglich machen. Von United sind es wohl weniger. Die wohnen außerhalb, aber das war schon auch ganz nett, nochmal von einem inzwischen jetzt Manchester Native das Ganze gezeigt zu bekommen und nicht so komplett alleine dadurch zu irren.
So ist das. So ist das. So fühle ich mich jede Woche, wenn ich dich durch die Premier League führen muss.
Ja, aber dafür kriegst du bei mir keine Pie.
Schade, hätte ich aber gerne. Was ist das nächste Thema, das wir angreifen? Liverpool.
Ja, vermutlich.
Du hattest sie gestern, glaube ich, gell?
Ja.
Ja. Du hattest sie gestern, ich hatte sie am Samstag gegen Nottingham. Also ich fangen wir mal chronologisch an. Ich hatte die Goal Rush, habe mich sehr darauf gefreut, weil Liverpool hatte ich, glaube ich, in dieser Saison, ja, ich hatte sie im EFL Cup mal gegen Crystal Palace, da war sie die zweite Mannschaft. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich am Anfang gar nicht so negativ überrascht war, sondern eher positiv überrascht war von Liverpool, weil sie es eigentlich gut gemacht haben. Es war eigentlich ein richtig ordentliches Fußballspiel, sie waren weitaus besser, Florian Wirtz hat ja gefehlt, aber sie haben es eigentlich ganz gut gemacht, haben gut begonnen, aber sie haben sich mal wieder nicht belohnt. Ich muss mal schauen, ob ich es finde. Genau, nur einmal in den ersten 17 Spielen, der übrigens jetzt an 18 Spielen, aber der in allen Pflichtspielen in der ersten halben Stunde getroffen. Das ist das Problem, was ja unter Jürgen Klopp schon mal der Fall war, dass sie einfach Spiele in der Anfangsphase verschlafen und dass sie eigentlich ja in der Anfangsphase nicht so in die Spiele kommen. Jetzt, wenn du dir das mal anschaust, letzte Saison waren es allein in der Liga 22 Mal der Fall. Das heißt, sie haben eigentlich genau darüber letzte Saison die Spiele gezogen, sind früh in Führung gegangen, haben die Spiele dadurch gewonnen, weil sie sich nicht mehr haben nehmen lassen. Jetzt sind sie in 6 der letzten 7 Spiele in Rückstand geraten und haben diese 6 Spiele auch allesamt verloren. Das heißt, du kommst, also quasi alle, jeweils, wenn du in Rückstand geraten bist, dann hast du verloren. Und jeweils, wenn du geführt hast in der Liga, dann hast du gewonnen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Idee ist ja dann nach wie vor, wäre ja noch immer das, wie letzte Saison, du gehst in Führung und verwaltest das, weil das, glaube ich, könnten sie noch. Aber sie kommen einfach nicht in die Situation. Sie haben eigentlich gut gespielt. Ich habe es auch dann schon im Spiel gesagt, die hatten nach einer halben Stunde Expected Goals 1, hätten längst eigentlich führen müssen und machen dann einfach, ja, jetzt 3 Fehler. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, und wirst du auch sagen, Alter, das sind 3 Fehler. Aber die waren eigentlich marginal. Es war jetzt nicht so wild, dass man sagen müsste, oh mein Gott, das ist eine absolute Oberkatastrophe. Sondern es ist nach einer Ecke, sind sie unaufmerksam. Es ist, dass McAllister einmal eine Sekunde nicht, dass eine Sekunde schläft. Und dann das dritte Tor, mein Gott, das resultiert
analog zu Eindhoven, weil, ja. Ich glaube, was ist das, 5. Minute oder so? Van Dijk mit, also Wahnsinn, das sind Dinge, die sind unsäglich, weil die eigentlich nicht passieren, aber sie passieren halt dann und dann gerätst du wieder in den Rückstand, dann läufst du der Schose hinterher. Und inzwischen ist das allmählich die Manchester City Situation vom Vorjahr. So ein bisschen hinkt es, aber ich erkläre gleich warum. Aus einem Grund nämlich, weil ich das Gefühl habe, dass ein Punch reicht, um das Konzept völlig aufzuweichen für 10 Minuten. Also dann haben die richtig Stress, überhaupt wieder reinzukommen. Ab und an arbeiten sie sich dann wieder rein in die Nummer und wenn dann halt wieder was passiert, dann geht's von vorne los. Und das muss wahrscheinlich daran liegen, dass niemand damit gerechnet hat, dass dem so ist. Weil die Spiele sind nicht ausnahmslos schlecht. Also ich fand zum Beispiel auch Eindhoven wieder, das war jetzt auch nicht gut, auch das muss man sagen, aber es war schon mal mit etwas mehr Entschlossenheit, mit etwas mehr Dynamik, mit ein bisschen Genauigkeit auch mit drin, auf dem Weg in die richtige Richtung. Auch das ist so, wenn das zu Beginn, also das ist das Spiel. Wenn das zu Beginn der Saison passiert wäre, dann verlieren die das nicht 1-4, sondern gewinnen sie es 1-4. Und da bin ich fest davon überzeugt. Und so ähnlich ist es ja gegen Nottingham auch gelaufen. Am Ende ist es eine Kapitulation gewesen, genauso wie gegen Eindhoven. Und das spricht auch etwas. Aber bis dahin ist es halt Matchglück haben oder Matchglück nicht haben. Und sie hatten es zu Beginn der Saison extrem, wie wir festgestellt haben, und jetzt ist es völlig weg.
Ja, es sind ja auch einzelne Positionen, über die man reden kann, schrägstrich muss. Ich meine, Alisson hat jetzt wieder gespielt gegen Nottingham, jetzt ist er wieder nicht dabei gewesen. Dann hast du keinen Rechtsverteidiger momentan im Kader, weil Bradley verletzt ist. Und wer ist der Zweite? Natürlich Frimpong auch verletzt ist. Das heißt, musst jetzt mit Jones spielen. Zuletzt war es Szoboszlai, die haben sich abgewechselt, auch gegen Nottingham. Aber das sind ja beides keine gelernten Rechtsverteidiger, müssen wir nicht drüber diskutieren.
Aber das ist...
Trotzdem machen sie es gar nicht so übel. Ich wollte gerade sagen...
Ich check das nämlich mit Szoboszlai. Das check ich. Also vielleicht nochmal eins zurück, weil auch das kommt gar nicht so, also klar, alle versuchen wir jetzt die Erklärung dafür und man kann es irgendwie zahlenmäßig hinlegen und man kann einzelne Personalien nennen, vor allen Dingen wahrscheinlich vornehmlich die nicht funktionieren und gekommen sind, logisch. Aber in dem Fall ist, muss man nochmal auch sehen, am Ball und auch im Übrigen dagegen, Trent Alexander-Arnold war für die Truppe deutlich wichtiger, als das so erzählt wird. Wir haben das letztes Jahr öfter rausgearbeitet, das ist wahrscheinlich sogar auch der wichtigste in der Offensive ist, aber deswegen verstehe ich, dass Slot da mit Szoboszlai gehen möchte, weil ich glaube, dass der grundsätzlich vieles bringt. Das Problem ist, er ist halt der einzige Spieler, der richtig gut in Form ist und wenn du den halt auf Rechtsverteidiger hast, hast du ihn nicht im Mittelfeld. Aber ich check, worauf der hinaus will und ich glaube auch, das könnte passen.
Darum ging es jetzt nicht, sondern es ging jetzt eher darum, dass die einzelnen Spieler einfach durchgehen. Darum ging es mir. Also du hast da keinen Rechtsverteidiger momentan, du musst jemanden spielen lassen, der da einfach nicht hingehört. Van Dijk ist momentan überhaupt nicht in Form. Plus, Wenn Fehler passieren, gibt der anderen die Schuld. Das ist mir sehr, sehr aufgefallen gegen Nottingham. Wenn er einen Fehler macht, dann schaut er weg. Wenn die anderen Fehler machen, dann deutet er sofort darauf hin, muss er dann einmal ran und sie holt sich die gelbe Karte ab. Konaté ist ein Schatten seiner selbst, also der, glaube ich, ist in Gedanken schon ganz woanders. Kerkisch fühlt sich noch nicht wohl in diesem System, das merkt man auch. Der muss sich erst noch einfinden. Klar, das war ein reines gegen den Ball-System und dann nach vorne laufen und jetzt muss er halt wirklich strategisch etwas machen. Das liegt ihm einfach noch nicht. Ich glaube, der wird kommen. McAllister, der ja über weite Strecken hinweg letzte Saison der Heilsbringer war und der es richtig gut gemacht hat, der macht dann den Fehler gegen Nottingham, also auch der sah unsicher aus in manchen Situationen. Salah ist einfach auch logischerweise einfach defensiv nicht zu gebrauchen, der macht einfach viel nach vorne einfach nur noch. Gravenberg hat es eh noch ganz okay gemacht, aber Szoboszlai hast du mal da, Jones dasselbe. Dann hast du im Sturm Isak, der hatte 14 Ballkontakte gegen Nottingham. Das war, also der war einfach nicht existent. Den gab es einfach nicht. Gakpo hat es eh noch probiert. Der war richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen gegen Nottingham. Und Ekitike, ja okay, du hast also quasi dann zwei Stürmer für 200 Millionen, für 300 Millionen gekauft. Also du hast im Grunde genommen halt einfach jetzt überall, hast eigentlich kaum einen Spieler, außer Szoboszlai, der wirklich, wirklich in Form ist, wo Gakpo würde ich jetzt noch rausnehmen, weil der mir einfach, der hat es wenigstens probiert und ich glaube auch, da wenn irgendeiner reinrutscht, dann sagen alle, Gakpo macht ein herausragendes Spiel, weil an dem lag es nicht, da war einfach am Anfang, ist einfach die Struktur noch da gewesen, die Stabilität noch da gewesen, die haben sie verloren und damit haben sie auch das Spiel verloren, ganz, ganz klar und deutlich. Und das ist das große Problem, dass einfach keiner aktuell in Form ist. Jetzt kann man sagen, sind das schlechte Fußballer? Nein, sind sie nicht, sondern das Problem ist einfach, mit dieser Stabilität fällt logischerweise auch, fällt das ganze Gerüst zusammen und die Spieler werden immer unsicherer, kriegen immer mehr ab und das ist ja dasselbe wie bei City. Du musst einfach dann, Guardiola hat einen Weg gefunden, dann einfach ein paar Dinge verändert, vielleicht die Mannschaft auch nochmal zusammengeführt und gesagt, so und so muss es funktionieren. Und das muss Arne Slot jetzt auch. Das Problem ist halt nur, Pep Guardiola ist Pep Guardiola, dem wird keiner ans Bein pinkeln. Arne Slot pinkeln sie alle ans Bein. Und das ist halt der große Unterschied. Der muss jetzt den Weg finden, sich selbst dort wieder zu stärken und einfach selber hochzuziehen und zu sagen, es ist mir jetzt hier wurscht. Ich glaube einfach, dieses er macht es ja nicht schlecht, also er geht nicht einen Schritt zurück, so wie das, ich finde, Graham Potter bei Chelsea gemacht hat. Der ist einen Schritt zurückgetreten und damit sind die Leute erst recht wieder einen Meter auf ihn zugegangen und haben ihn angepinkelt, sondern Arne Slot bleibt einfach sitzen. Ich glaube, der müsste jetzt einfach mal in die Offensive gehen, einfach so, es gibt jetzt keine Aktion, die ich ihm empfehlen kann und werde, aber so gefühlt müsste er einfach jetzt einfach sagen, so, es reicht mir jetzt, wir gehen jetzt in die Offensive, wir machen das nicht so weiter, sondern wir zeigen es denen jetzt allen, so ein bisschen an die Ehre appellieren und dann könnte es, glaube ich, funktionieren, aber das jetzt auszusitzen, das wird nicht klappen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aus meiner Sicht ist es final gekippt schon, weil es war vor zwei Wochen so, also vor der Länderspielpause war es ungefähr so, dass es noch 50-50 war. Da hat er ja, oder nachdem, es gab ja diesen, der eine Sieg in 9 Spielen, glaube ich, sind es jetzt inzwischen in allen Wettbewerben, den es gegeben hat, in der Premier League, da gab es ja noch demonstrativ Pro-Slot-Rufe. Die sind nicht nur ausgeblieben, sondern in der Zwischenzeit weiß ich nicht, ob es überhaupt noch jemanden gibt. Und wenn man auch die, das ist ja auch bei solchen Vereinen immer nicht ganz unerheblich, wenn man denen zuhört, die mal für die gespielt haben, die größeren Namen, selbst die Steven Gerrards und Carragers, die versuchen es ja noch einigermaßen diplomatisch, aber man kann zwischen den Zeilen schon lesen, dass sie sagen, okay, out. Ich hatte das Gefühl, dass er betont lächelnd sowohl das Stadion am Mittwoch betreten hat, als auch die Pressekonferenz mit einer ganz betonten Lockerheit angehen wollte, viel gelächelt hat, dann auch davon so fast nonchalant, so im Sinne von, es geht mich ja alles gar nichts an, die Dinge laufen halt gerade so, wie sie laufen. Was aber vielleicht gar keine schlechte Strategie ist und hat auch eingeräumt, dass er sowas eigentlich de facto gar nicht kennt. Und das Problem war aber, nachdem es, und das überträgt sich, da bin ich mir sehr, sehr sicher, fast unweigerlich, nachdem der erste Rückschlag kommt, hat man auch ihm angesehen, dass er auch denkt, und wenn das Team merkt, dann glaube ich, dann passiert genau das, nämlich, dass es so innerhalb der Truppe so Auflösungserscheinungen gibt. Und wenn dann die Stabilitätsfaktoren der letzten Jahre halt gerade extrem mit sich selbst zu tun, also Van Dijk, nur mal so als Beispiel, 3 Strafstöße in der Saison weggegeben. Ich wüsste nicht, ob wir im Rest seiner Karriere, und da ist vermutlich Rödingen und Celtic mit einbegriffen, ich weiß nicht, ob wir überhaupt 3 zusammenbekommen würden. Und diese 3 sind so dämlich weggegeben, dass man sich echt überlegt, Alter, was genau ist mit dir? Und jetzt will ich nicht, das geht, da geht's jetzt gar nicht drum. Auch ein Van Dijk, der über all die Jahre komplett überragend war, das muss man ihm zugestehen, dass der mal Phasen drin hat. Wir haben über Salah gesagt, und dabei möchte ich es dann auch belassen. Es gibt Dinge, die gehen über den Fußball hinaus, die man vielleicht einfach mit einberechnen muss. Das ist dann so. Und trotzdem, wir haben auch die strukturellen Dinge schon mal ausgearbeitet, dass sie teilweise zu passiv sind, dass sie, wenn sie hochpressen, Lücken lassen, durch die man durchspielen kann. Das gab es alles letztes Jahr aber auch schon. Das ist nicht der Punkt, dass im Umschalten ein einzelner Sechser halt wahnsinnig viel zu tun hat. Das gab es alles schon, dass dieses Spiel grundsätzlich intensiv ist für all die, die dieses System laufen. Das gab es alles schon, das wissen wir alle. Es ist nicht neu und das ist auch bestraft worden letzte Saison. So ist es gar nicht. Nur mit dem Unterschied, dass sie sich nach einem Rückschlag allerbestens gezeigt haben und sowas wie Spielmanagement haben hinlegen können, im Positiven wie im Negativen. Und das ist weg und das ist, glaube ich, nichts Strukturelles, sondern das ist was Psychologisches, dass man denen teilweise anmerkt, dass sie sich denken, das kann nie passieren, das darf gar nicht wahr sein. Weil, also bei allem Respekt für PSV, für die natürlich auch, und so ähnlich ist es ja bei Nottingham auch gewesen, für die dann auch alles läuft, das darf man auch nicht vergessen. Du kannst nicht zu Hause gegen PSV 1-4 verlieren.
Und das gibt es auch nicht. Genau. Und das ist ja auch, ich habe das rausgeschrieben, die meisten, ich glaube 5 der 6 Niederlagen bis dahin waren halt auswärts. Aber jetzt passiert es ihnen halt zu Hause auch. Und das ist jetzt das, was noch dazu kommt, dass du das jetzt auch noch abgibst. Und das darf einfach im Endeffekt nicht passieren, dass du diese Spiele jetzt so auch noch abgibst. Ich meine, du bist im EFL Cup ausgeschieden, okay, so be it. Das ist ja dann nun mal einfach so. Kann man, glaube ich, verkraften, war ja auch geplant, in Anführungszeichen mehr oder minder. Aber dass du das Problem jetzt auch noch hast im EFL Cup, dass du in der Champions League, dass du es in der Liga hast, du bist in der Liga auf Rang 12 und du bist nochmal aktiver Meister und du bist... du hast in diesem Sommer wie viel ausgegeben? Allein schon mal 300 Millionen Euro für Stürmer. Was wird es sein? 400 Millionen? Keine Ahnung, was weiß ich.
446
du hast,
Millionen.
Das darf einfach nicht sein. Also nochmal. Du hast letzte Saison wenig verändert, weil du gesagt hast, wir wollen so bleiben und es hat gut funktioniert. Dass du als Trainer sagst, jetzt will ich was verändern, kann ich auch nachvollziehen. Wir haben auch alle gesagt, jeder Transfer einzeln macht Sinn. Würde ich nach wie vor so sagen, wenn du zum letzten Liverpool-Kader einfach nur schaust, also angenommen, du könntest aus jedem einzelnen Neuzugang den ersten Neuzugang machen, dann würde ich sagen, klasse Ergänzung. Super, verstehe ich total, macht total Sinn, jetzt Kerkisch dazu zu holen. Weil wir haben immer gesagt, Robertson wird irgendwann älter werden, du brauchst den Linksverteidiger, Kerkisch war einer der Besten der Welt, beziehungsweise einer der Besten der Premier League, füg den hinzu, bau den langsam auf. So, das kannst du bei allen Spielern einzeln machen und sagen, macht doch Sinn, so ein Ekitike hinzuzufügen, weil David Nunes hat einfach nicht getroffen. Macht doch Sinn, Isak hinzuzufügen, weil David Nunes hat nicht getroffen. Wenn du für jeden den ersten Call machen könntest und den einzigen Call, das sagst, das ist der einzige Neuzugang, der macht Sinn, würde ich total bei jedem Einzelnen unterschreiben. Frimpong genauso, haben wir gesagt, wenn Trent Alexander-Arnold sich entscheidet zu gehen, schweren Herzens, dann musst du einfach einen Rechtsverteidiger finden. Frimpong hat ein ähnliches Anforderungsprofil, könnte passen. So, alles in Ordnung, verstehe ich total. Aber in der Masse ist es einfach zu viel. Und das ist halt das große Problem, dass du dadurch einfach ein wenig Stabilität abgegeben hast, ein paar Mechanismen im Spiel verändert hast und dann logischerweise, so wie du es gesagt hast, und dann kommen wir gleich auch zum nächsten Team, wenn bei dir halt einfach mal in 2-3 Spielen etwas gegen dich läuft, fängst du an dir zu zweifeln, fängst du an zu überlegen, fängst du an vielleicht fehleranfälliger zu werden. Der eine schiebt die Schuld auf den anderen, ich übertreibe jetzt mal, aber die Medien schieben die Schuld auf alle, schieben die Schuld auf den und so weiter und so fort, dann ist natürlich keine gute Stimmung mehr. Arsenal kann momentan nichts verkehrt machen, du merkst einfach, okay, der eine fällt raus, der andere ist vielleicht auch unzufrieden, weil er sagt, ich spiele nicht von Beginn an. Aber dann kommt so ein Martinelli einfach rein und entscheidet gegen die Bayern das Spiel endgültig. Und du sagst, Wahnsinn, weil einfach keiner sich traut, aus einer funktionierenden Mannschaft auszubüchsen, weil er der Stinkstiefel wäre. Und es würde mit Sicherheit Ärger geben. Und das ist halt bei Liverpool genau das Gegenteil. Ja, genau. Es bröckelt halt an allen Ecken und Enden. Und du musst jetzt als Trainer einfach wieder finden, irgendwie einen Mechanismus finden, diese Mannschaft zusammenzuschweißen. Das, glaube ich, wäre jetzt ein Jürgen Klopp-Job, der einfach irgendwie aus dieser Mannschaft etwas formen würde oder zumindest es könnte funktionieren. Ja. Arne Slot ist, glaube ich, einfach dafür manchmal einfach zu pragmatisch und einfach manchmal ein bisschen zu stoisch vielleicht auch. Ich mag den grundsätzlich. Ich glaube, mir geht es auch um Zeiger, dass jetzt auf den komplett rumgetrampelt wird. Und das ist oftmals halt so, es gibt Trainer, die lassen es mit sich machen, die schießen nicht zurück, die haben so eine Aura von ist mir egal. Und dann gibt's so Typen wie Pep Guardiola würde es nie so laut werden wie bei ihm jetzt gerade. Das ist der Punkt.
Ja, ist ja irgendwie auch logisch. Ich meine, das ist halt das erste Mal, dass er in der Situation ist. Jetzt merkt man dann doch auch, dass es eben sowas noch nie gab, was ja dann immer die sprichwörtliche Erfahrung ist. Ich finde auch erstaunlich, dass er im Sommer extrem viel das Wort Mentality benutzt hat, was ja letztlich das ist, worauf wir hin jetzt abzielen, weil ich bin schon auch bei dir, jeder einzelne von den Neuzugängen hat sein eigenes Thema und das sorgt dafür, dass sie dann im Kollektiv viele mehrere Themen haben und jeder von denen, das merkt man ja bei Kerkez zum Beispiel, wird es jetzt gerade raus, aber da hatten wir es ja auch mit der Positionierung. Kerkez möchte die Dinge gut machen und verschlimmbessert es dann ganz oft, was ich ihm aber gar nicht vorwerfen kann, weil es ist ja eigentlich gut, dass er sich auf dem Feld zu wehren versucht. Aber wahrscheinlich müsste man den mal für 2 Wochen, keine Ahnung, irgendwo in Urlaub schicken, ein Reset gönnen. Isak hat sein eigenes Thema, Wirtz hat sein eigenes Thema, selbst Mamardaschwili hat sein eigenes Thema und so weiter. Ich gehe nämlich immer, also dabei bleibe ich auch, da falle ich auch gar nicht um. Und das ist das, was es so krank macht. Wenn man sich die Individualisten anschaut im Kader, ist das der beste Kader der Liga. Da bin ich weiterhin fest dabei. Arsenal, Arteta hat es halt hingebracht, dass es das kompletteste Team der Liga ist. Das war ja mein Call vor der Saison, warum ich Liverpool weiterhin ganz, ganz oben hatte, dass die ganz oft mit ihren Könnern Spiele gewonnen haben. Auch die sie vielleicht strukturell so 50-50 waren. Aber die haben halt Dinge einfach möglich gemacht. Und ich glaube auch weiterhin, viele dieser Transfers, die sie getätigt haben, sind nicht reine, das ist das zentrale Wort, nicht reine Win-Now-Moves. Aber schon auch mit der Idee, ja, wir sollten aber schon auch jetzt gewinnen und vielleicht sogar alles gewinnen, auch Champions League gewinnen. Wir versuchen ja immer alle auch irgendein Muster zu erkennen. In welchen Spielen passiert's oder sonst irgendwas. Das können wir uns schenken, weil das ist genau die Situation, dass wir dabei sind, wenn einfach unerklärbare Dinge passieren, die dann, also ich habe gestern im Spiel auch so gesagt, in dieser Dynamik heraus noch was Positives zu machen, ist halt für alle Beteiligten sackschwer. Weil selbst wenn Arne Slot genau das Richtige machen würde, dann wird es niemand mehr so wahrnehmen, weil es fast wie Panik wirkt. Und man liest ja jetzt am Donnerstagmorgen, dass weiterhin alle an ihn glauben. Er selbst sagt ja auch, er spürt weiterhin das. Diese Ausfahrt wollte ich noch einmal schnell genommen haben, bevor wir dann weiterziehen. Gibt's denn überhaupt aus deiner Sicht, also Jürgen Klopp, das ist ja vermutlich unrealistisch, aber gibt's oder gäbe es irgendeine Überlegung, die du hast, wo du denkst, ja, das würde es ändern? Weil das ist dann für mich, das ist zwar ein schwaches Argument, aber das Hauptargument, dass man das jetzt erstmal hier weitermacht. Auch wenn ich hatte immer meine, das wisst ihr ja, immer meine Schwierigkeiten mit dem System Slot, aber ich habe genauso gut festgestellt, ganz offensichtlich, der hat das ja alles in allem überragend gelöst bis dahin.
Ja, also wie gesagt nochmal, ich glaube auch, dass das wäre viel zu früh, jetzt einfach zu sagen, der soll jetzt gehen und das war's und Katastrophe und bla, das ist einfach Schmarrn. Also ich habe jetzt gerade einfach mit arbeitslose Trainer eingegeben, Xavi, aber das, also bei allem Respekt, Laurent Blanc, Zinedine Zidane, bla 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 bla, ich glaube das einfach nicht, dass du da jemanden findest. Frank Lampard hat leider einen Job.
Ja, Steven Gerrard wird ja immer mal gesprochen.
Steven Gerrard, ja, nein, aber auch der, aber also, es ist vorübergehend, ja. Wenn du jetzt wirklich sagst, nächste Woche, Slot sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß jetzt hin, ihr könnt mich alle mal, dann könnte ich mir das vorstellen, dass er sagt, ich mache das ein halbes Jahr, um zumindest mal zu befrieden und einfach mal so ein wenig den guten Laune-Onkel zu spielen und Liverpool zu vereinen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber strategisch auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Der bei den Buchmachern heißeste Name ist Oliver Glasner.
Das wäre, das habe ich gestern auch mit einem Kollegen aus Österreich besprochen, fände ich ganz witzig, klar, aber es geistert wohl in Österreich rum, dass er großer Manchester United Fan sein soll. Was ich nicht weiß, ob das stimmt, müsste ich ihn mal fragen. Aber das ist das, was rumgeistert, dass er so ein Sweet Spot für Manchester United haben soll.
Gab's ja auch mal, glaube ich.
Ich habe das mit ihm noch nie besprochen, aber er hat das.
Es gab, glaube ich, auch mal die Geschichte, oder, von Matt Woosman, meine ich, der geschrieben hat, er würde zu Fuß nach Manchester gehen. So soll intern, glaube ich, der Satz gefallen sein. Aber ist ja nicht weit nach Liverpool, von daher.
Ja, vielleicht das. Joachim Löw sehe ich gerade noch. Marc van Bommel, Jürgen Klinsmann. Also es gibt
Bruno Labbadia.
Brandon Rodgers. Das wäre schon eher wieder was kurzfristig einfach zu sagen, wir machen den alten Move nochmal. Aber ich glaube das auch nicht. Also nochmal, jetzt mal wieder ernsthaft. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube auch, dass sie, und das habe ich gelesen, und zwar mehrfach von sehr soliden Quellen, dass er Minimum bis Winter bekommt, um das wieder hinzubiegen. Also bis Neujahr so, um das hinzubekommen. Und das, glaube ich, wird ja funktionieren. Die Mannschaft ist besser als das, was sie momentan spielt. Also da glaube ich, müssen wir doch jetzt nicht diskutieren. Ja, okay, wie viele Niederlagen waren es jetzt? Aus den letzten 12, 8 aus den letzten 12 oder so, ja. Irgend sowas. Natürlich ist das eine Katastrophe, aber sie sind doch besser als das.
Ich bin ja immer mit dem Satz umhergezogen, die sind viel zu gut, als dass es nicht funktionieren könnte. Und das, was mir so Angst macht an der Sache, ist das, dass es alles gar keinen Sinn macht, was da gerade passiert.
Genau.
Und das sind wahrscheinlich die Eruptionen, die man halt nicht richtig aufhalten kann. Und das ist vermutlich auch das, was die handelnden Personen dazu verleiten lässt, dass sie sich's überlegen. Weil das ist ja dann der absolute Panikknopf, den man drücken könnte, neuer Trainer einfach. Aber deswegen die Frage, mit wirklich total ergebnisoffen. Alles in mir sagt, jetzt entspannen wir uns alle mal wieder. Aber so ähnlich haben wir bei City auch reagiert, weshalb ich dann manchmal gedacht habe, vielleicht sollte man uns dann auch nicht trauen, sich selbst auch dann sozusagen nicht damit. Weil das geht, was da gerade passiert, ist absoluter Schwachsinn. Das kann gar nicht sein.
Ja, ich habe jetzt, also wenn du das Ganze nimmst und sagst einfach, ab jetzt würde Liverpool in der Halle spielen und in dieser Halle dürften keine Fans rein, dürften keine Journalisten rein, sondern wäre einfach nur noch 11 gegen 11 in dieser Halle. Dann würden die diese Spiele wieder gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil sie sind einfach besser als die. Aber sobald irgendein Raunen durch dieses Stadion geht, und egal ob es auswärts oder zu Hause ist, fangen die an zu wackeln. Und dass es zu Hause jetzt auch passiert, macht mir noch mehr Angst. Weil wenn jetzt an der Anfield Road auch schon wirklich angefangen wird, Angst zu haben, in Anführungszeichen, sich die Angst verbreitet, dann wird's echt bitter. Und nochmal, dasselbe Beispiel. Wenn du dieses Spiel, wenn du sagst, du blendest alles aus, was die letzten Wochen gewesen ist, und du nimmst nur die erste halbe Stunde von dem Spiel gegen Nottingham, dann sagst du, das ist der Meister, der gerade halt Schwierigkeiten hat, einen Lowblock zu bespielen, aber die werden das hinbekommen, weil Liverpool hat es immer irgendwie hinbekommen. Das wäre das Narrativ gewesen, hundertprozentig.
Ja.
Nur, sie kassieren dann ein saudummes Gegentor mit dem ersten Schuss quasi. Nochmal, es ist ein Sean Dyche Nottingham gewesen, nicht mal Nuno, wo du noch so die Idee davon hast zu sagen, ah okay, der hat noch 2-3 Spitzen, sondern es war ein reines Sean Dyche Team. Nach einer Ecke.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/click und geben Sie beim Bezahlen den Code CLICK ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Macht Murillo das Tor, 1-0. Und danach siehst du, und das ist das große Problem, danach siehst du das andere Gesicht. Da sehen die aus wie ein Absteiger. Und das sind die beiden Gesichter. Die verfallen dann vollkommen ineinander. Nico Williams, der kriegt den Ball im Strafraum und denkt sich, Mist, ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Ich spitzel jetzt mal so ganz prophylaktisch den Ball am Gegenspieler vorbei. Der wird den ablaufen, aber ich habe keine andere Wahl mehr. Ich kann ihn nicht festmachen, ich kann ihn nicht wegspielen. Ich probiere es einfach mal, vielleicht schlage ich den Ball dadurch frei. Und er kommt an McAllister vorbei und denkt sich selbst in dem Moment, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein, ich bin an McAllister vorbeigekommen, der führt diesen Zweikampf nicht und legt den dann zurück, 2-0. Ja. Und das ist das große Problem, dass
einfach auch Standardsituationen
nicht funktionieren.
Standardsituation, alles geht gegen dich rein und selber passiert gar nichts mehr. Und letztes Jahr war es genau andersrum. Wir haben auch drüber gesprochen, Verteidigung mit Block, gerade im Umschalten ist echt mies. Also das ist bodenlos und jetzt wird ja wieder auf Salah auch eingedroschen und da möchte ich, also, und dann lassen wir es aber wirklich gut sein. Das kann man schon so machen, dass man auch sagt, bei dem, was ist das, drittes Gegentor, glaube ich, als Salah sich halt einfach austanzen lässt und bleibt da stehen. Sieht immer scheiße aus. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wir sind halt nicht dabei. Also klar, ist das die Art von Spieler, für den läufst du gerne immer extra mit, wenn er dir vorne halt 16 Torbeteiligungen gibt. Und wir wissen halt aber nicht, wie wird der denn jetzt gerade in der Mannschaft gesehen? Wenn ich so auf die Spieler achte, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie ihn scheiße finden, sondern im Gegenteil, sie geben ihm ganz oft den Ball in Situationen, weil sie halt das Gefühl haben, wenn einer was machen könnte, dann er. Und er hat ja Track Record in den Sachen. Gerade sieht er nicht gut aus, das stimmt, aber die Forderungen jetzt von allen, ja, der muss dann raus und so, ich weiß halt nicht, ob er damit nicht noch mehr kaputt macht, weil das ist ja dann das absolute Eingeständnis, dass ich Panik habe als Manager, dass ich den jetzt einfach hier rausnehme. Sondern wahrscheinlich hoffst du einfach, dass er sich wiederfindet, gewissermaßen. Weil im Januar ist das Thema ja eh erledigt, weil dann ist er weg. Und dann musst du ihn ja erstmal ersetzen. Und bis dahin möchtest du wahrscheinlich als Trainer, das tippe ich jetzt einfach nur mal, möglichst viel Stabilität geben, weil du hast ja schon von den Neuzugängen und grundsätzlichen dynamischen Dingen innerhalb der Truppe erzählt. Da willst du ja nicht nochmal extra was reingeben. Du hast ja eh schon auf genügend Positionen und Seiten vor allen Dingen rumgebaut. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht sogar zum Gegenteil am Ende führt, wenn man den jetzt rasieren würde, ganz klassisch. Auch wenn man in einer normalen Welt im Vakuum sagen würde, das müssten doch die Spieler verstehen als, er ist halt gerade nicht gut genug. I don't know, ob da nicht Zöpfe abgeschnitten werden, die man nicht schneiden möchte, das weiß ich nicht.
Ja, also ich sehe es ganz genauso, vor allem ich sehe auch dasselbe bei Arnesot im Übrigen so. Also ich glaube nicht, dass du da jetzt einfach mal irgendwas machen solltest und einfach sagen solltest, so und so. Ich habe gestern auch wieder die Stimme gehört von einem Kollegen, Gottes Willen, das darf seine Meinung sein, aber ich will trotzdem nochmal darauf eingehen, man hätte einfach Mo Salah diesen Vertrag nicht geben dürfen. Das ist einfach Schwachsinn.
Nein.
Also das ist einfach bei allem Respekt, der war der beste Spieler der Liga und du musstest ihm diesen Vertrag geben. Es hätten alle auf dich gespuckt, wenn es nicht funktioniert
hätte. Ja, und selbst wie wir es gesagt haben,
selbst wenn es nichts wird, ne, dann verkaufst du halt nach Saudi-Arabien. Wo ist das Risiko?
Also das ist,
aber ich sehe gerade, Mike Walpurgis wäre frei, also vielleicht kann man den ja holen.
Ja, den wollten wir da immer alle haben. Gut, also unterm Strich halte ich mal fest, und das ist wahrscheinlich das Problem in Liverpool, wir sind ähnlich ratlos wie die da. Und vermutlich ist es einfach mal so, wenn die mal wieder einen Gegner mit 4-0 wegspülen, dann wird es vermutlich auch wieder besser. Vermutlich. Was weiß ich schon.
Das ist halt jetzt die Frage, ob sie das hinbekommen oder nicht. Ich meine, ich glaube, das war so die Quintessenz der englischen Kollegen. Die nächsten Gegner werden machbarer für sie werden. West Ham, Sunderland, Leeds, Brighton. Aber es gibt keine machbaren Gegner.
Ja, Ham, also vielleicht PSV, aber, Nottingham bei aller Liebe. Also ich
deswegen, viel Respekt. Das war auch meine Einschätzung. Deswegen, ich sehe das noch nicht so. Aber du musst sowieso alle Spiele gewinnen. Aber vielleicht hast du jetzt einfach die Hoffnung, dass einfach so ein, dass so ein 0-3 gegen City nicht dabei ist. Und dass du dann vielleicht langsam, aber sicher dich hocharbeiten kannst, vielleicht mal 3 Spiele am Stück 2-1 gewinnst und dann somit einfach dich wieder einigermaßen berappeln kannst. Vielleicht ist das die Hoffnung.
Und am Ende muss man auch nochmal eines sagen. Gibt ja logischerweise darüber jetzt Berichterstattung und auch Leute, die uns angepisst haben. Wir haben das angeblich nicht gesagt. Hört euch diese Saison-Preview an. Wir haben unter allem, hinter allem, zu allem gesagt, die unberechenbare Variable, die wir nicht haben, das sind Menschen, ist, was macht das mit dieser Mannschaft, dass in Diogo Jota ein beliebtes und auch wichtiges Mitglied rausgebrochen ist, aus dem Leben gerissen wurde, viel schlimmer als alles, was es mit der Mannschaft machen kann. Ihr könnt jetzt eins und eins zusammenzählen von dem Take, den ich vorhin gemacht habe. Das wissen wir nicht, schlicht und ergreifend, das wissen wir nicht, was das macht. Und da werden wir von außen nicht reinblicken können, weil wahrscheinlich die Teamkollegen das häufig untereinander gar nicht von sich wissen. Etc. Also das haben wir immer gesagt, das kann die eine Störgröße sein, die wir nicht berechnen können. Die kann ich auch immer noch nicht berechnen, was weiß ich. Vielleicht ist es auch vollkommener Schwachsinn, das jetzt überhaupt zu erwähnen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht und niemand weiß es. Und wer was anderes behauptet, der lügt und macht sich wichtiger, als er ist. Keiner weiß das. Fertig.
Ist so.
Sagt übrigens alles Lotte auch selber. Also der ist auch darauf angesprochen worden, hat gesagt, wir alle vermissen ihn, aber was es mit der Mannschaft macht, weiß er nicht. Deswegen. Letztes Thema, das wir noch angehen müssen, logischerweise, auch wenn der Cut jetzt hart ist, aber wir müssen es machen, ist natürlich logischerweise der FC Arsenal, die am Wochenende 4-1 gegen Tottenham Hotspur im North London Derby gewonnen haben. Berrettini Eze, der erste Hattrick-Schütze in der Premier League-Geschichte überhaupt in einem North London Derby. Und der erste seit, ich weiß gar nicht, 47 Jahren oder sowas überhaupt in einem North London Derby, also das nicht Premier League hieß. Irgend sowas, ich hab's rauskopiert, ich muss suchen. Aber das ist schon beeindruckend. Und dann gestern, also dann kennt ihr auch den Aufnahmezeitpunkt, 3-1 gewonnen gegen den FC Bayern München. Also das Duell der wahrscheinlich zwei besten Mannschaften der Welt, auch noch gewonnen. Das heißt, Arsenal ist momentan die beste Mannschaft der Welt. Kann man das so sagen? Oder ist der Take zu billig?
Kompletteste, da bin ich dabei.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/click und geben Sie beim Bezahlen den Code CLICK ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Und ja, also ganz ehrlich, du kannst in dieser Woche alles sehen, was passiert ist bei Arsenal, und da bin ich ausnahmsweise glücklich, und da hau ich dich nicht ausnahmsweise in die Pfanne, weil du hast Arsenal nie vertraut, und ich habe immer erzählt, Arsenal ist das kompletteste Team der Liga, und hands down, die sind jetzt Meister, herzlichen Glückwunsch. Das wird eine ähnliche Dynamik geben wie bei Liverpool. Ich glaube, dass einfach gar keiner mehr in die Nähe kommt von denen, und damit stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob wir ihnen trauen müssen oder nicht, weil der Druck ist einfach gar nicht mehr so sehr da. Und diese beiden Spiele haben ganz viel von dem gezeigt, was Arsenal ist. Essay dazugeholt gegen tiefe Gegner, die nicht mitspielen wollen. Perfekt aufgegangen gegen Tottenham.
Du meinst Esel.
Ja, entschuldige. Und gegen Bayern auch nochmal, also A, Standardsituation ist einfach die Waffe, und nicht nur, dass sie treffen, sondern dass sie sich erarbeiten, das ist mir auch immer noch ganz wichtig, dass einzelne Spieler einzelne Duelle gewinnen, dass ich habe mit einem Taxifahrer witzigerweise ganz lange darüber gesprochen, großer Chelsea-Fan gewesen, und der hat bei Arsenal gemeint, ja, weiß er nicht so, und Ben White und bla, ich sage, Alter, ihr habt Timber. Was ist los mit euch? Der Typ ist Elite im Moment. Also das
beste
ist
Rechtsverteidiger
noch der Welt. Viel besser, nicht nur Rechtsverteidiger, sondern Hybridverteidiger. Das ist Wahnsinn. Zu dieser Innenverteidigung, die Probleme hatte zu Beginn der Saison, aber wo ja jeder Einzelne ganz offensichtlich ein ganz spezielles Talent ist. Und wenn Gabriel diese Schritte macht, dann habe ich vieles gesehen im Weltfußball. Subimendi passt perfekt. Djokovic hat in gewissen Dingen seine Berechtigung. Also alleine gegen Bayern, gegen Arsenal ein Tor zu erzielen, aus der Sicht Bayerns, so wie es war noch dazu, ist fast schon dem Endgegner die Hälfte des Balkens abgezockt zu haben. So weit gehe ich sogar schon. Bayern ist nicht mal im, Bayern hat ein, zwei Elemente im Spiel drin, wo sie sicherlich zu den Besten gehören, das unterschreibe ich, aber die beiden besten Mannschaften Europas gegeneinander, da mit dem Narrativ gehe ich nicht mit. Also bei aller Liebe und bei allem Respekt für Bayern München, und ich will niemandem zu nahe treten hier, aber das, also ich habe dem Taxifahrer, da waren zwei Kollegen dabei, die das notfalls bezeugen können, gesagt, entspann dich, die machen das easy heute. Also ich habe gar keine Sorge, dass Arsenal das Ding nicht gewinnt, und am Ende ist es deutlich, und so war's. Und deswegen sehe ich mich komplett bestätigt darin. Arsenal ist in allen Spielphasen, ich bin ja on script damit, derart gut gecoacht. dass ich 0,0 Sorge hatte und habe und allerspätestens, das haben wir hier auch besprochen, nach dem Fulham-Spiel, das ist immer so der neuralgische Punkt einer Arsenal-Saison, wenn sie gegen die spielen, wenn sie das trotz aller Widrigkeiten gewinnen, dann bin ich dabei. Dass sie Bayern schlagen würden, also da hatte ich vor Fulham mehr Angst. Deswegen, kompletteste Team Europas, haben wir besprochen bei den Transfers in der Saisonvorschau, auch ansonsten hier mehrfach Glückwunsch zu einem Sieg, den ich komplett aber so erwartet habe. Also null Überraschung für mich.
Und deswegen muss ich sagen, deswegen, ich habe es gestern natürlich zum Spaß auch schon gepostet, ich habe es getwittert, ich habe es überall geschrieben, ich habe Arsenal immer vertraut. Ich muss vor euch allen, vor Arsenal-Fans, also wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Arsenal-Fans in der Podcast-Community.
Du bist auch einer und ich auch.
Ich absolut, ich bin auch Hater, ich bin alles, ich war schon alles. Aber ich muss wirklich vor euch auf die Knie gehen und um Vergebung bitten und wirklich sagen, ich habe Arsenal immer vertraut, beziehungsweise ich muss mich bei euch entschuldigen. Das ist einfach herausragend. Und zwar gegen Tottenham herausragend. Nochmal, ich finde, mir tut dieses Sunderland Unentschieden trotzdem weh, weil du hättest dieses Spiel trotzdem gewinnen müssen. Dann wärst du auf Lichtjahre hinweg. Du wärst weg einfach. Das ist das, was so ein bisschen ärgert, dass sie, das hat so 3% wieder in mir gekitzelt, so quasi, ich weiß nicht. Nur die beiden Spiele jetzt, und vor allem dann im großen Ganzen das zu sehen, ist es einfach herausragend, was sie momentan spielen, und dann kann man es auch mal verkraften. Nur, wir alle haben ja, und das ist natürlich auch, da sind wir vielleicht auch gebrannte Kinder, und ihr ja auch, die letzten Jahre hat einfach gesehen, wann Arsenal nicht da war. Und das ist noch immer in mir, das glaube ich ist in euch auch, Uli ist in dir wahrscheinlich auch, deswegen hat man logischerweise einfach mal den Impuls zu sagen, ich weiß nicht, aber diese Saison ist
aber
ein anderes.
Aber das ist ja auch wieder, der Punkt. Du hast vorher das Bild bemüht in einer Halle, auch wenn in Hallen selten 11 gegen 11 gespielt wird, aber
in meiner schon.
Reiß denen den Badge runter vom Trikot. Sieh dieses Team spielen.
Das stimmt.
Dann würdest du das sagen, ja Jungs, Punkt. Glückwunsch zum
das
Titel.
Das ist ein anderer also, Punkt.
Über
ein
was
anderer
diskutieren
Punkt.
Wir
absolut
überhaupt
richtig.
Noch?
Absolut richtig. Das ist wirklich einfach von A bis Z herausragend. Absolut schlagendes Argument. Das ist herausragend, was sie momentan machen. Habe ich auch niemals bekrittelt oder sonst irgendetwas. Das ist eher dann so, dass ich bei Arsenal immer von hinten her denke und mir überlege, die haben es noch immer irgendwie hinbekommen, über sich selbst zu stolpern. Warum sollten sie dieses Jahr nicht stolpern? Aber ich glaube, dass wir dieses Mal anfangen müssen, anders zu denken und einfach sagen müssen, warum sollten sie dieses Jahr nicht schaffen? Einzig, und das ist halt das, was ich gesagt habe, was ich nach wie vor glaube, es ist eine, und das sagt ja auch, Per Mertesacker hat selbst gesagt, es ist eine Do-or-Die-Saison. Wenn du es dieses Jahr nicht schaffst,
ja, das stimmt.
dann könnten Tränen fließen. Und vielleicht auch Jobs. Und das ist, glaube ich, eher das, was ich, aber es ist vollkommen egal, da sind wir weit davon weg. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, das ist momentan, du hast es gerade gesagt, das kompletteste Team der Welt, die sind, können sie durchmachen. Die haben mit einem der besten Keeper der Liga, wenn nicht sogar dem besten Keeper der Liga, die haben so viele Informspieler. Saliba ist es nicht einmal und trotzdem ist noch einer der besten Innenverteidiger der Welt. Timber ist der beste Rechtsverteidiger der Welt.
Das ist eh die beste Defensive der Welt.
Punkt genau, aus. Das war mein Punkt gewesen. Dann hast du im Mittelfeld Zubimendi, einer der cleversten Spieler der Welt. Declan Rice ist einer der besten Taktgeber, wenn der in Form ist, und das ist er momentan, und wenn der seinen Motor einschaltet, ist der unschlagbar. Sein Stratege, der seinesgleichen sucht. Jetzt ist Ødegaard nicht mal dabei, du hast mit Eze jemanden, der sogar, es hieß ja immer, Ødegaard wäre nicht in Form, jetzt hast du Eze auf dieser Position, und der ist sowas von in Form, und der war gegen Bayern nicht mal gut, und trotzdem waren die herausragend. Du kannst auf den Außenbahnen reinwerfen, wen du willst, Madueke ist wieder zurück, das ist der Spieler, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil es einfach ein absoluter Joker-Spieler ist, der reißt da alles raus, du hast mit Merino jemanden, der haut sich rein, und so weiter und so fort. Du hast so viele unterschiedliche Charaktere, so viele unterschiedliche Mentalitäten, der eine nimmt es 1 gegen 1 auf, der andere nimmt es im Zweikampf auf, der andere nimmt es in der Luft auf. Standards sind eine absolute Waffe. Das Einzige nach wie vor aus dem Spiel heraus passiert mir zu wenig, weil sie da, die sind ja alles unglaubliche Fußballer, nur in der Premier League sind sie zu oft ausgerechnet worden in dieser Saison. Das heißt aber, das
aber
ist
genau
bei vielen
deswegen,
Mannschaften so.
Genau deswegen aus meiner Sicht Esse. Und genau. Djurkaresch übrigens auch,
absolut.
Der dann genau diese Spiele einfach gewinnt und Punkt.
Genau. Und das ist ja auch der Punkt. Ich meine, dem würde man nachgesagt, der trifft nur gegen die Kleinen. Aber das Ding ist, er trifft gegen die Kleinen. Und genau darum geht's. Deswegen ist er geholt worden, weil Arsenal gegen die Kleinen nie getroffen hat. Genau. Darum ging's. Ja. Genau das solltest du machen. Trotzdem bin ich mit denen noch nicht 100%ig zufrieden. Und ich glaube auch, dass Havertz sich da langfristig durchsetzen wird. Aber es ist vollkommen egal, weil allein schon dessen Arbeitseifer, der bringt so viel.
Und auch da.
Und der ist nicht mal dabei momentan.
Genau, auch da, das haben wir auch schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob das hier war. Ich habe zu viel erzählt darüber, aber das, also erstens würden beide zusammen funktionieren aus meiner Sicht, für gewisse Spiele sogar perfekt. Zweitens hat jetzt Arteta die Möglichkeit, dass er entsprechend des Gegners dann jeweils was macht. Also wenn man einen tiefen Gegner mal rauslocken muss oder einfach nur Exit-Bälle braucht gegen Pressing zum Beispiel von Bayern, ist Havertz eine wunderbare Lösung. Für die kleinen Gegner, die es einfach nur niederzuringen gilt, ist vielleicht Gyökeres eine tolle Lösung. Beides zusammen gibt's auch was. Und Arteta für mich sowieso, also das halte ich auch schon mal fest, ist mir auch wurscht, ob das jetzt am Ende was wird oder nicht. Vielleicht ist das genau die transformative Figur, die andere Vereine hatten, wie Sir Alex, Manchester United. Ist noch ein langer Zeitraum, aber bleiben wir mal vielleicht in der jüngeren Historie, weil meine Managerperioden ja heute maximal 7-8 Jahre dauern. Klopp, Liverpool, Guardiola, Manchester City. Das ist, worüber wir reden. Der hat diesen Verein, egal wie es geht, dahin gebracht, dass wir jetzt von ihnen einen Titel fordern. Nicht genau. Nur zutrauen, wir fordern ihn sogar schon. Und wenn nicht, würden wir wissen, dass es gebrochene Herzen zur Folge hätte. Und das alleine, hättest du mir das erzählt, als der angefangen hat, nach dem ersten halben Jahr, da haben sie zwar ein paar Spiele gewonnen, aber es war bodenlos. Und wir kommen von, also bei allem Respekt, ne, wir kommen von Sead, Kolasinac, Kieran Tierney, wo wir uns schon drüber gefreut haben, damals, als der kam von, was weiß ich, wer noch alles da rumgelaufen ist.
Ach so, du meinst es so, ja.
Zu, wir sind unglücklich über dass vielleicht Martinelli nicht mehr der 100%er ist, der vor 2 Jahren mal gewesen ist, ne? Also.
Wobei der eigentlich besser in Form ist als vor 2 Jahren.
Genau, der ist gut.
Weil er halt kommt.
Man hat gedacht, er ist vielleicht noch weiter jetzt um die Zeit. Aber der kam aus der zweiten brasilianischen Liga. Alles cool.
Aber da, also dann noch mal zum Abschluss, weil ich habe das ja in der, ich weiß nicht, ob das Kind hat im Bolzplatz, bei der Sportschau auch gesagt, beim ZDF, dass, wenn ihr überlegt, weil ich gefragt worden bin, so quasi Arteta und so weiter und so fort. Wann lief es bei Arsenal, als sie einen starken Mann hatten? Das war damals Arsène Wenger, als der weg war und es einfach auf mehrere Schultern verteilt worden ist und Unai Emery im Endeffekt ein normaler Trainer war, hat es nicht funktioniert. Jetzt ist einer wieder der starke Mann, der gibt vor und alle anderen arbeiten ihm zu, arbeiten ab, was er vorgibt. Und dann funktioniert es kurioserweise wieder, weil einer bei Arsenal einfach das Brain sein muss und der muss unten an der Linie sitzen. Ganz einfach, so simpel ist es. Und dann kann es funktionieren. Plus, Arteta hat sich selbst auch weiterentwickelt, weil am Anfang war das, am Anfang war es schon ein bisschen Pep-lastig in Anführungszeichen. Es war am Anfang auch versucht, einen spielerischen Ansatz, irgendwann dann umgeswitcht auf, das dann doch wieder pragmatisch, dann doch wieder nicht. In den letzten Jahren hat alles eine klare Richtlinie und es geht alles wie ein Pfeil zusammen auf genau diese Saison. Sie sind in allen Belangen besser geworden. Und das ist der große Punkt. Sie haben, und das ist Artetas große, große, große einen Stärke.
Hund. Was?
Ein Hund. Nein, das ist ja der Hund auch. Ja, also das war ja, also dass diese Geschichte nach 2 Jahren immer noch Leute abholt, die habe ich vor 2 Jahren erzählt. Aber okay. Nein, dass sie aus allen Punkten gelernt haben. Sie haben, was die Transferpolitik betrifft, gelernt. Sie gehen früher ran. Sie haben nicht nur einen Spieler auserkoren, sondern sie holen mehrere, also sie gehen mehrere Spieler an. Beispiel Šeško, Gyökeres, sie haben sich dann für einen entschieden. So. Und sie gehen in die Breite. Das heißt, sie haben jetzt einen Kader, das schließt auf die Verletzungen zurück. Wir haben die Verletzungen gehabt letzte Saison und daraufhin musste reagiert werden. Sie haben die Spieler verpflichtet. Plus, und jetzt sind wir wieder da, nächster Schritt, Arteta hat daraus gelernt, dass er dann auch sagt, die Spieler sind jetzt da, dann muss ich ihnen auch vertrauen. Denn ich habe es letztes Jahr nicht getan, das war ein Problem, weil vielleicht, das ist meine einfach nur eine Meinung, vielleicht die ein oder andere Verletzung daraus resultiert ist, dass er den anderen nicht vertraut hat. Jetzt hat er einen breiten Kader und er vertraut allen. Und man sieht es ja, der kann den Luis Scali in der Champions League spielen lassen und der funktioniert. Dann bringt er einen Calafiori, der in der Premier League immer spielt. Und der entscheidet dann im Endeffekt gegen die Bayern das Spiel, also durch seine Hereinnahme. Martinelli ist dasselbe, der spielt nicht und trotzdem entscheidet er die Spiele, weil er reinkommt. Das heißt, du hast dieses Finisher-Gen, was er ja mal gesagt hat, du hast Spieler auf dem Feld, die etwas können und du hast Spieler, die du bringen kannst, die etwas bringen. Und jeder einzelne Spieler bringt dem Team etwas anderes und jeder einzelne Spieler bringt in einem anderen Wettbewerb etwas Besonderes. Luis Scally passt in der Champions League irgendwie besser, Calafiori mit seiner Physis passt in der Premier League besser. Und trotzdem kannst du hin und her tauschen zwischen den Dingen. Und das ist genau das Beeindruckende, dass er gelernt hat, sich selber anzupassen, was die Taktik betrifft, was die Wechsel betrifft. Sie werden in allen Phasen immer besser und ich glaube, dass alle aneinander gewachsen sind und dass diese Charaktere, die dazugekommen sind, der Mannschaft nochmal eine Ebene ermöglicht haben, plus die Spieler sind zusammengewachsen, sind erwachsener geworden, sind irgendwie auch nochmal, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da bei Liverpool, wie ich es ja gerade gesagt habe, die stehen nebeneinander und schauen sich gegenseitig an. Bei Arsenal habe ich das Gefühl, jeder andere zeigt dem anderen, jetzt mach, pack an. Und das ist das, was momentan diese Mannschaft so auszeichnet. Es gibt wenig zu kritisieren an dieser Mannschaft, fast eigentlich gar nichts. Das ist momentan, wie gesagt, die kompletteste Mannschaft der Welt. Wenn die jetzt auch noch anfangen würden, aus dem Spiel heraus pro Spiel 2 zu machen, dann Gnade der Welt Gott. Weil dann sind die im März schon Meister.
Wir haben also gelernt, Arteta vertraut, du vertraust, wir alle vertrauen einander. Vertraut uns.
Ich sage es nochmal, ich entschuldige mich bei allen Arsenal-Fans, ich gehe vor euch auf die Knie, es tut mir leid, ihr werdet auf jeden Fall...
Bei mir auch, gell? Also bitte.
Bei dir auch. Ich will das nächste Mal, wenn ich sage, ich vertraue Arsenal nicht, dann will ich, dass ihr mir alle in die DM spuckt, weil ihr habt gewonnen. Bayern war wirklich, muss man echt sagen... Hut ab, aber auch Tottenham, da hatte ich auch ein bisschen Respekt davor, aber das ist ein Derby. Bayern ist Bayern, das sind schon zwei Spiele, aber noch einmal, ich habe das gesagt und das glaube ich können auch wirklich nur Premier League Enthusiasten verstehen, die Spiele gegen Newcastle, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley, das waren die Spiele, vor denen hatte ich Respekt. Wenn sie Sunderland auch noch geknackt hätten, dann wäre ich wirklich komplett auf den Boden gegangen. Das hat mich so ein wenig wieder aufgeweckt. Aber dass sie diese Spiele gewinnen jetzt auch noch, das ist die große Sache. Die haben ein Spiel verloren in dieser Saison gegen Liverpool. Die haben ein Spiel unentschieden gespielt gegen City. Okay, ich habe jetzt aus den Partien haben sie gelernt. Das hat man jetzt auch schon gegen Tottenham gesehen, der nächste Schritt sein. Arteta wird auch gegen diese großen Teams sich nochmal, ich glaube, der Mannschaft nochmal mehr einimpfen, macht die fertig und das, glaube ich, wird am Sonntag gegen Chelsea auch zu sehen sein, bin ich mir fast sicher.
Wir hätten theoretisch, glaube ich, noch Stoff für eine Dreiviertelstunde, so ist das immer. Es gibt Wochen, in denen passiert gar nichts und dann gibt es Wochen, in denen wissen wir gar nicht, wo wir überhaupt hin sollen vor lauter Themen. Leeds United steht vor einem kranken Programm, Daniel Farke ist medial auch schon wieder so gut wie entlassen. Machen wir aber dann alles, wenn es mal soweit ist. Ich muss auch schon wieder weiter. Es ist, wie es ist in diesen Tagen. Aber wir sind zurück nach 3 Wochen. Und das ist schön, dass dem so ist.
Was hast du am Wochenende? Ich habe Tottenham Fulham am Samstag, 21 Uhr und am Sonntag gleich wieder um 13 Uhr. Den Turn finde ich spannend tatsächlich, was die Vorbereitung betrifft. Crystal Palace gegen Manchester United, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich mache den Goal Rush mit 16 Uhr Samstag mit City
gegen Leeds,
aber ich weiß gar nicht.
Ja genau, ja. City gegen Leeds ist dann Sunderland gegen Bournemouth und Brentford gegen Burnley. So sieht das aus.
Okay. So sieht das aus. Und am Montag übrigens.
Ah ja,
da gibt's mal ein Night Game. Nee, Championship. Birmingham gegen Watford, meine ich.
Ah, das habe ich gelesen. Okay. Das habe ich ja gelesen. Ich dachte, das wäre Monday Night Games. Es gibt wieder ein paar Monday Night Games, da habt jetzt irgendwie fast alle am Stück ich. Habe ich gestern mit dem leitenden Redakteur, beziehungsweise mit dem Leiter der Sendung, der hat gesagt, es gibt irgendwie 3 Spiele, die werden alle ich machen. Weiß nicht, ob wir das schon mal vorweg schicken können. Boxing Day gibt es ja nur ein Spiel, das ist Match of the Week bei Sky. Aber es wird in der Championship was auf euch zukommen, kann ich euch schon sagen. Und irgendwann auch am Neujahr dasselbe. Also es werden viele Championship-Spiele gezeigt werden. Unter anderem habe ich irgendwann mal Wrexham. Also ihr könnt euch freuen, es wird abgehen. Das werden wir euch aber dann logischerweise noch in der Nähe der Spiele dann näher hinlegen. Aber ihr könnt euch darauf freuen, es geht richtig ab. Da gibt es eine Menge zu tun. Genau, in diesem Sinne, das war's von uns. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche logischerweise wieder. Wunderschöne Champions League Woche, nee, gibt's gar nicht mehr. Europa League, Conference League Woche so. Und dann logischerweise nächste Woche wieder mit der Premier League und dann noch das obligatorische Cheers.